Ich lese das Osterevangelium nach Matthäus. Nach dem Sabbat aber, als es zum ersten Tag der Woche aufleuchtete, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Aus Furcht vor ihm aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel jedoch begann und sprach zu den Frauen: Ihr sollt euch nicht fürchten, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten hinzu, ergriffen seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da sagt Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, und dort werden sie mich sehen. Liebe Gemeinde, auferstehen ist wohl das gewaltigste Ereignis, das es in der Geschichte der Menschheit gibt. Kein Wunder, bebte die Erde, als das zum ersten Mal geschah. Und noch mehr erzitterten wohl die Ewigkeiten. Denn da hinein ist gerichtet, was damals auf der Erde geschah. Jesus ist nicht von den Toten zurückgekommen, um uns zu sagen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Die Gesetzmäßigkeiten der jenseitigen Welt Gottes hat er in seinem Leben vor dem Tod ausführlich genug beschrieben. Jedenfalls ausführlich im Blick auf alles, was es für uns zu wissen gilt. Jesus ist überhaupt nicht von den Toten zurückgekommen. Er hat den Tod durchbrochen, den Tod überwunden, für immer. Von nun an gibt es nicht nur Leben auf Zeit, eine Tatsache, die uns bekannt ist, zu unserer Erfahrung gehört. Von nun an gibt es auch nur noch Tod auf Zeit. Für ihn 3 Tage. Eine neue Dimension ist aufgebrochen, die in die Ewigkeit einführt. Seit jenem Tag ist die Welt nicht mehr, wie sie bis dahin war. Obwohl es gar nicht den Augenschein erweckt. Als ob dieses Ereignis so viel verändert hätte. Aber die gewaltigsten Veränderungen in jener Stunde richten sich auf die Zukunft, auf eine neue Schöpfung, die damit begonnen hat. Nun ist das Ereignis des Auferstehens Jesu ebenso von einem Geheimnis und von Verborgenheit umgeben wie seine Zeugung aus dem Geist. Keines der vier Evangelien beschreibt die Auferstehung. Keines. Nach Matthäus waren die zwei Frauen am Grab, als es geschah. Die anderen Evangelisten berichten, die Frauen seien erst nachher gekommen. Mit Matthäus wären wir also am nächsten dran, Augenzeugen dieses Ereignisses zu werden. Aber die Frauen sehen keine Auferstehung. Sie kommen beim ersten Morgenlicht und erleben eine Erschütterung. Die Erde bebt. Ein Engel des Herrn bricht respektlos die Siegel, mit denen Menschen glaubten, den Tod auf dieser Welt für ewig besiegeln zu können, und wälzt den Stein von der Tür des Grabes weg und setzt sich darauf. Das will etwas heißen. Es ist, als nähme der Engel des Herrn diesen Stein in seinen Besitz, sodass er nie mehr das Grab des Sohnes würde verschließen können. Das ist es nun, was die Evangelisten übereinzeugend beschreiben, das leere Grab. Sie beschreiben nicht eine Auferstehung. Sie beschreiben das leere Grab. Es ist doch das Einzige, was es da zu sehen gibt. Die Wächter verlieren das Bewusstsein. Die Frauen erschrecken und zittern. Aber der Engel redet mit ihnen, freundlich und ermutigend, und verkündigt ihnen das Geheimnis. Wie damals, als es um die Geburt Jesu ging. Der Engel verkündigt ihnen das Geheimnis. Es ist nicht zu sehen. Es ist nicht zu beschreiben. Sie haben nicht gesehen, wie Jesus auferstanden ist. Dennoch ist dieser Abschnitt voller Sie und voller Sehen. Und in der Sprache ist ein bedeutungsvoller Unterschied. Wenn es um das Sehen geht, geht es immer um das Grab, das leer ist. Und wenn das Wort Sie erscheint, dann geht es immer um die Botschaft. Dann geht es um das Ereignis, das jetzt gedeutet wird. Dann geht es um die Schnittstelle zwischen der alten und der neuen Welt. Es sind alles Begleiterscheinungen, die hier zu sehen sind. Die Auferstehung selbst nicht. Was bleibt, ist das leere Grab, und mehr kann der Mensch von dem Geheimnis nicht sehen. Alles, was nun darüber hinausführt, was von diesem Geheimnis ausgeht, kann er nur als Botschaft der Ewigkeit erfahren. Und er glaubt's oder er lässt's. Und wenn er's glaubt, wird es sein Leben verändern. Und wenn er's lässt, bleibt alles beim Alten. Davon zeugen die vergangenen 2000 Jahre Geschichte und Kirchengeschichte. Das Wort von der Auferstehung kann der Mensch hören. Das Wort des Boten aus der anderen Welt. Und was der Engel des Herrn sagt, ist das Wort des Herrn. Es ist ein zukunftsweisendes Wort und lautet: Er geht euch voran. Das sollte von nun an das Schicksal der Jünger bestimmen. Das Schicksal der Gemeinde soll es bestimmen. Und es wird das Schicksal der Welt bestimmen. Durch ihn, der uns vorangeht, wird unsere Zukunft bestimmt. Durch die vergangenen 2000 Jahre zeigt sich gleichsam wie eine dunkle Parallele auf dieser Erde das Drängen des Menschen nach Zukunft. Das gab es vorher in der Geschichte nicht. In gar keinem Vergleich jedenfalls, was das Tempo angeht. Aber seit Jesus von den Toten auferstanden ist, wird die Menschheit vorwärts gedrängt durch eine ungeheure Gewalt und Sehnsucht und Neugier des Menschen nach dem Morgen, nach dem Kommenden. Entdecken, erfinden, entwickeln, erstellen. Technik und Wissenschaft werden nicht müde, Neues zu finden, zu schaffen. Was heute erfunden ist, ist morgen schon veraltet. Mit einem atemberaubenden Tempo, ja mit einem beängstigenden Tempo, geht die Geschichte unserer Zeit vorwärts. Auf zu den Sternen. Und gleichzeitig droht uns der Abgrund, droht die Gewalt der Menschheit mit all dem, was sie erfunden, entdeckt, entwickelt und erstellt hat, uns Menschen zurückzubomben in die Steinzeit. Was wir erfunden haben, bietet uns keine Zukunft. Die Zukunft unserer Erfindungen ist der Tod, nicht das Leben. Wer geht uns voran? Das ist eine Frage des Glaubens, eine Frage des Vertrauens und der persönlichen Lebensentscheidung. Immer wieder hat die Christenheit versucht, selbst ihrem Herrn vorauszueilen. Manchmal sogar in der Mission. Und das kann man dann alles in den Gebeten wieder hören. Herr, gehe mit uns. Herr, wir bitten dich für deinen Segen auf unserem Weg. Ja, genau so. Wir gehen voran und der Herr kommt mit. Glauben wir. Von der Auferstehung her kommt uns ein ganz anderes Wort entgegen. Dort müssen unsere Gebete lauten, Herr, hilf uns, dass wir mitkommen. Auf dem Weg, den du uns vorangehst. Immer wieder bedrängen wir in unseren Gebeten, Gott in eine bestimmte Richtung zu gehen, als ob wir es wüssten. Lieber Gott, mache, Herr, schaffe, Herr, verändere, Herr, erlöse. Als ob er nichts anderes getan hat als erlösen. Und wer den Weg suchen, finden und gehen muss, hinter ihm her sind wir. Der Konflikt besteht doch in dem Unterschied zwischen seinen Wegen und unseren Wegen. Den Jüngern Jesu wird der Weg nach Galiläa gewiesen. Dort heißt es, werdet ihr ihn sehen. Ein rätselhaftes Wort eigentlich. Und doch ein Wort von größter Bedeutung, wenn man sich Zeit nimmt, darüber nachzudenken. Galiläa ist Provinz. Das Zentrum der Ereignisse und der Religion ist Jerusalem. Die Stadt der Religionen, damals und heute. Drei große Weltreligionen kämpfen um diesen Ort seit Jahrhunderten. Aber ihn sehen, die Verheißung seiner Jünger, ist nicht Jerusalem, sondern Galiläa, ist die Provinz, nicht das Zentrum der Macht, ist der Ort, wo sie berufen worden sind, wo Jesus aufgetreten ist, öffentlich, wo seine Berufung der Welt kundgetan wurde in seiner Taufe. Durch das Zeugnis des Heiligen Geistes geschah in Galiläa und nicht in Jerusalem, im Zentrum der religiösen Macht. Im Zentrum der religiösen Macht konnte er nur sterben. Und der Vater hat die religiöse Macht entmachtet, was immer die Religionen bis heute behaupten in Gottes Namen. Sie sind entmachtet. Und es ist gleichgültig, welchen Namen die Religion trägt. Und es ist gleichgültig, in welchen Gewändern ihre Vertreter auftreten. Sie haben kein Recht mehr, in Gottes Namen über die Menschen zu herrschen. Für die Jünger Jesu gilt, er geht uns voran, er. Und wir Menschen sind ja so versucht durch die verzweifelte Sehnsucht nach Vorbildern. Wer geht uns voran? Und wie reißen wir uns zusammen als Christen, um ein Vorbild zu sein für die Welt? Und wie fallen wir auf den alten Trick herein? Wir müssen vorbildlich sein für die anderen. Die anderen sind nicht berufen, hinter uns herzugehen. Für mein Leben gibt es keinen Nachfolger. Wenn uns etwas verbindet, dann ist es die Nachfolge Christi. Und nicht wir hintereinander her. Wenn unsere Gemeinschaft einen Grund hat, dann, dass wir seinem Wort folgen als Jünger Jesu. Dass er uns vorangeht, an den Ort unserer Berufung, an den Ort seines Wirkens und wir nun mit neuen Augen sehen, was er gesagt und getan hat. Das, was wir einmal im Anfang in unser Leben aufgenommen haben, in aller Naivität, vielleicht als zwanghafte Menschen, vielleicht als solche, die ausgebrannt waren von diesem Leben, mit all unseren natürlichen Gegebenheiten, jetzt von der Auferstehung her, gilt es, an den Ort unserer religiösen Erfahrungen zurückzugehen und sie im Licht des ewigen Lebens zu sehen. Jetzt. Nicht mehr im Licht unserer Bedürfnisse, unserer Leiden und Krankheiten, sondern jetzt im Licht dessen, was die Handlungen Gottes in diesem Leben eigentlich alle nur wollen. Offenbar machen, wer er ist. Als das Heil der Welt. Hier wird die Heilung nicht mehr als Heilung gesehen und gesucht, sondern hier wird die an der Heilung das Heil entdeckt, das weit über die Heilung hinausgeht. Lasst uns noch einen herrlichen Gedanken aufnehmen. Das Osterevangelium stammt von Frauen. Ich bin überzeugt, dass Gott die Männer damit nicht demütigen wollte. Im Gegenteil. Gedemütigt werden müssten die Männer eigentlich durch das, was damals auch in einem Garten geschah, als sie durch Wort und Hand der Frau die Frucht des Todes empfingen. Und vielleicht darum durch Jahrhunderte und Jahrtausende, die immer wieder die Frau schuldig sprechen mussten. Vielleicht rührt von daher jene tödliche Feindschaft zwischen Frau und Mann, die, wie sich zeigt, ja auch durch Liebe nicht überwunden werden kann. Es braucht mehr, es braucht Erlösung. Und seht, das Osterevangelium, das Wort des Lebens, die Frucht des Lebens, haben die Jünger empfangen von Frauen. Das ist Gottes Weisheit. Er bleibt sich treu, er geht seine Wege. Und das ist das Geheimnis, das ins Neue führt. Und von nun an sollen die Frauen und die Männer gemeinsam bezeugen, dass er lebt. Man darf das nicht missverstehen. Die Jünger leben nicht von der Botschaft der Frauen, sondern sie werden, weil sie dem Wort Glauben schenken, ihre eigene Erfahrung der Gegenwart und Erscheinung Jesu Christi machen und ihm begegnen und er ihnen. Aber die Botschaft, dass er lebt, die haben sie von den Frauen. um schließlich gemeinsam zu bezeugen und nicht mehr gegenseitig zu bezichtigen. Und darum freue ich mich, wenn wir am Abendmahlstisch Brot und Kelch durch die Reihen bringen, durch die Hände von Frauen und Männern. Soll jemand damit Mühe haben, dann lese er das Osterevangelium.